Hallo, ich bin Eberhard Wolf. Freitags mache ich oder Lisa Moritz einen Livestream zum Thema Softwarearchitektur, oft zusammen mit Gästen.
Dieser Podcast ist das Audio des Streams. Weitere Folgen, Sketchnotes und vieles mehr findet ihr unter software-architektur.tv.
So, dann herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Softwarearchitektur im Stream. Heute geht es um das Thema, wie man denn Softwarearchitektur auf größere Teams skaliert. Bevor wir dazu kommen, Ankündigung. Es wird in der Woche vor Ostern am Mittwochabend eine Episode geben mit dem Hillel Wayne zum Thema Are we Engineers? Da geht es also darum, ob wir eigentlich Ingenieure sind, die wir halt irgendwie Software bauen. Außerdem gibt es weitere Episoden mit Von Wernem und dem Alberto Brandolini. Da nochmal der Hinweis, es gibt halt eine Planung. Ich packe das ja auch nochmal in den Chat und packe das nachher auch nochmal in die Shownotes. In der Planung könnt ihr sehen, welche Termine halt sozusagen alle schon angesetzt sind. Und das ist also eure Möglichkeit, euch da sozusagen auf dem Laufenden zu halten. Gut, heute also das Thema, wie skaliere ich denn eigentlich Softwarearchitektur oder Softwarearchitektur im skalierten Umfeld? Und das geht zurück auf eine Frage von dem Daniel Kraus bei Twitter, der relativ ausführlich da eben gefragt hat. Und die erste Teilfrage, die er gestellt hat, ist die Frage, wie funktioniert bzw. organisiert man eurer Meinung nach Softwarearchitektur im skalierten Umfeld, die ein großes Unternehmen mit mehreren, vielen Entwicklungsteams? Und bevor ich jetzt diese Frage beantworte, ist ja erstmal die Frage, warum würde man überhaupt so eine Frage stellen wollen? Ich würde behaupten, das ist irgendwie einfach einsehbar. Der Grund dafür ist halt, dass ich mehr Personen in ein Team versuche reinzubekommen, insbesondere mehr als ein Scrum-Team. Scrum-Teams sind halt typischerweise so 5 bis 7 Personen. Nicht diese berühmten To-Pizza-Teams, die halt Amazon mal aus der Taufe gehoben hat. Und diese größere Anzahl an Personen brauche ich halt deswegen, weil ich halt irgendwie mehr machen möchte. Und damit habe ich eigentlich dann ein organisatorisches Problem. Das heißt also, ich habe jetzt irgendwie mehr Personen, die halt irgendwie gemeinsam an einem Ziel arbeiten. Und die Frage, die der Daniel gestellt hat, läuft eigentlich darauf hinaus, dass er halt sagt, naja, also es gibt so skalierbare Ansätze, nicht LESS oder so, die halt irgendwie mir ein Korsett geben, wie ich Architektur betreiben kann. Und zwar in Bezug auf, wie ich halt Projekte betreiben kann, also wie ich halt insbesondere einen Backlog aufteile, wie ich einen Scrum of Scrums mache und solche Geschichten halt irgendwie mache. Aber irgendwie steht da halt nichts über Architektur drin. Und das ist so ein bisschen, wo der sozusagen herkommt. So, und jetzt ist halt erstmal die Frage, wo kommt denn eigentlich da das Problem her? Und ich habe tatsächlich schon mal eine Episode gemacht zu Conway's Law. Brauche ich ja mir nicht nochmal groß zu erzählen. Also es ist eben so, dass die Kommunikationsstrukturen sich in der Architektur wiederfinden. Das heißt, wenn ich irgendwelche Teams habe, irgendwelche Personen habe, die eng miteinander kollaborieren, dann werden die auch Module bauen, die halt miteinander kollaborieren. Das ist so die Idee. Nicht? Und das ist, glaube ich, mittlerweile so Allgemeinwissen. Und da ist erstmal ein wichtiger Punkt, und das habe ich in dem Paper auch beschrieben, in der Folge auch gesagt, dieses Paper sagt noch mehr. Dieses Paper sagt irgendwie auch, Organisationen tendieren zum Wachstum. Da gibt es halt dieses Gesetz von Parkinson, was eben sagt, dass Organisationen, auch wenn sie immer dieselbe Herausforderung haben, eben über die Zeit wachsen. Und was das Paper von dem guten Conway dann irgendwie auch noch sagt, ist, dass dass große Organisationen Probleme haben bei der Kommunikation. So, und das Ganze führt dann dazu, dass ich potenziell einen Zusammenbruch der Kommunikation habe. Und das wiederum führt dann zu einem Zusammenbruch der Architektur. Und ich fand das halt spannend, weil das halt zum einen eine gute Erklärung dafür ist, weswegen bei großen Projekten halt Architektur potenziell so chaotisch ist, wenn man eben nicht drauf aufpasst. Und es zeigt außerdem, dass eben Organisation und Architektur nur gleichzeitig zu betrachten sind. Das heißt also, ich habe hier eigentlich ein Kommunikationsproblem. Das äußert sich dann aber eben anschließend in dem Zusammenbruch der Architektur. Und damit muss ich irgendwie beide Sachen gleichzeitig betrachten. Und damit sind wir in gewisser Weise bei einer ähnlichen Geschichte, die eben solche skalierten, agilen Ansätze oder überhaupt irgendwie Ansätze, die halt sagen, okay, wir versuchen halt irgendwie die Organisation zu skalieren. Die haben ja ein ähnliches Problem. Die versuchen irgendwie auch dafür zu sorgen, dass eben Kommunikation, Organisation und so weiter funktioniert. Und das ist etwas, was wir offensichtlich dann eben eigentlich auch für die Softwarearchitektur benötigen. So, und das ist aber, und da der Daniel hat recht, wenn man sich halt Less anschaut oder eben andere Ansätze, dann sind die typischerweise damit beschäftigt, wie ich halt irgendwie ein Backlog aufteile und die Tätigkeiten im Backlog dann auf verschiedene Teams aufteile. Und das, worüber wir hier reden, ist ja irgendwie was anderes. Hier geht es halt irgendwie um Architekturarbeit. Und tatsächlich würde ich eben behaupten, dass das, so wie Daniel auch sagt, dort vielleicht irgendwie eher weniger beantwortet ist. Und ich weiß auch gar nicht, ob das so sehr die Frage ist. Also ich habe eigentlich jetzt nicht die Episode so strukturiert, dass ich irgendwie sage, okay, es gibt da bestimmte skalierte Ansätze. Was sagen die halt irgendwie zur Architekturarbeit? Sondern ich versuche irgendwie zu sagen, wie würde ich dieses Problem typischerweise angehen, in einem großen Projekt mit vielen Scrum-Teams irgendwie Architektur zu betreiben. Und ein Grund, warum Architektur jetzt in diesem ganzen Kontext überhaupt so relevant ist, also warum man eben diese Frage nach der Skalierung der Architektur wirklich, wirklich stellen sollte, eigentlich sogar stellen muss. Der Grund dafür ist, dass eigentlich Architektur genau dieses Problem versucht zu lösen. Ich möchte mit einer guten Softwarearchitektur dafür sorgen, dass mein System mit relativ wenig Wissen weiterentwickelbar ist. Und da ist genau diese Modularisierung, die wir halt an vielen, vielen Stellen schon, glaube ich, diskutiert haben, die also irgendwie sagt, okay, ich habe halt ein Modul, ich verlinke auch nochmal die Episoden dazu, ich habe also ein Modul, von einem Modul kenne ich eben nur die Schnittstelle, ich weiß nicht, wie es intern funktioniert. Und dadurch kann ich jetzt dieses Modul benutzen, ohne halt zu verstehen, wie es intern funktioniert. Und dadurch kann ich in einem großen System eher mit wenig Wissen Software weiterentwickeln. Ich muss nicht alles verstehen, ich muss nicht alles können, sondern ich habe eben nur die anderen Module, von denen ich nur die Schnittstellen verstehen muss, und dann habe ich mein eigenes Ding, was ich irgendwie tiefer verstehe. Und das bedeutet, dass ich hier in Softwarearchitektur eigentlich als Kernelement genauso eine organisatorische Skalierbarkeit auch drin habe. Ich habe eine Komplexitätsreduktion, mit der ich eben sage, okay, das, was die anderen machen, interessiert mich nicht so wahnsinnig stark. Da sehe ich halt nur die Schnittstellen von. Ich interessiere mich für die Dinge, die ich selber im Wesentlichen mache. Und dadurch habe ich die Möglichkeit, größere, komplexe Systeme zu bauen. So, und das ist auch, glaube ich, ein Grund, weswegen irgendwie Softwarearchitektur da einen deutlichen Einfluss hat und weswegen halt die Frage, weswegen das auch ein wichtiges Element ist. Also wir müssten eigentlich dahin kommen, dass wir jetzt irgendwie das Wissen der einzelnen EntwicklerInnen und der einzelnen Leute im Projekt so reduzieren, dass sie eben nicht das gesamte Projekt und alles, was irgendwie alle Leute machen, verstehen müssen, weil sonst gehe ich halt irgendwie unter. Und ich glaube da ist dann eigentlich das Ziel, dass ich jetzt sage, es gibt ein Team. Ein Team ist verantwortlich für eine bestimmte Business-Funktionalität und arbeitet auf einem Modul. Also es sind drei Sachen, die sozusagen deckungsgleich sein müssen. Ein Team, eine Geschäftsfunktionalität und ein Modul. Ich habe mir hier noch aufgeschrieben, statt Geschäftsfunktionalität kann man vielleicht auch irgendwie einen Sinn sagen. Also irgendwie muss das Team eine Mission haben. Idealerweise eine Mission, die halt irgendwie einen Geschäftswert repräsentiert. So, wenn ich das jetzt habe, wenn ich also ein Team, eine Funktionalität, ein Modul habe, das also deckungsgleich ist, das Team ist also zuständig für genau diese Funktionalität und das ist genau ein Modul, dann kann ich jetzt irgendwie sagen, okay, dieses Team arbeitet an dieser Geschäftsfunktionalität und kann jetzt diese Änderung in diesem Modul machen und die Sachen halt live gehen lassen Und wenn ich es jetzt auch noch schaffe, da irgendwie einen unabhängigen Strang von Anforderungen reinzubekommen, unabhängig von dem, was halt andere Module haben, andere Geschäftsfunktionalitäten haben, dann kann ich am Ende tatsächlich irgendwie viele autonome Teams haben, die im Wesentlichen, die nicht so viel miteinander reden müssen. Da wird halt immer noch irgendwie eine Kollaboration notwendig sein, weil ich ja am Ende in einem Projekt bin und irgendwie die Module auch zusammengehören, aber ich werde im Wesentlichen unabhängig voneinander sein. Und dann haben wir es eigentlich geschafft zu skalieren, und zwar nicht durch eine Organisation der Kommunikation, sondern durch eine Reduktion der Kommunikation. Das heißt, das Optimum wäre, dass ich jetzt irgendwie sage, okay, ich bin halt ein Team, ich bin für den Bestellprozess zuständig, ich habe irgendjemanden, der sagt, wie der Bestellprozess aussehen soll, und im Wesentlichen arbeite ich da vor mich hin. Ab und zu muss ich halt mit anderen Teams reden, nicht? Also wenn ich halt eine Bestellung habe, muss irgendwie auch meine Rechnung gemacht werden. Und die anderen Teams, die mit denen rede ich aber weniger. Und ich habe da irgendwie Schnittstellen und im Wesen, und ich kann insbesondere die Mehrheit der Änderungen jetzt zum Beispiel in dem Bestellprozess unabhängig von den anderen Teams rausbekommen. So, und das ist jetzt abstrakt gesehen, glaube ich, ein hehres Ziel. Aber die Realität ist, dass wir da als ArchitektInnen nur begrenzt viele Möglichkeiten haben. Das, was, glaube ich, originär unser Einflussbereich ist, ist irgendwie diese Module. Das heißt, ich kann sagen, ich habe halt ein Modul eben für den Bestellprozess. Wobei auch da bin ich eingeschränkt, weil es kann eben sein, dass ich ein altes System habe, was eine andere Modularisierung hat oder sogar gar keine Modularisierung. Aber das ist etwas, wo man, glaube ich, traditionell sagen würde, du als Softwarearchitekt darfst das halt gerne entscheiden. Wir haben, glaube ich, Einfluss in diese Geschichte mit den Teams. Das heißt, wir können irgendwie sagen, ja, es wäre irgendwie schlau, wenn dieses Team halt dieses macht und jenes Team halt jenes macht. Aber da gibt es irgendwie auch andere Stakeholder, nicht? Zum Beispiel ProjektleiterInnen oder so etwas. Und da habe ich auch mal eine Episode drüber gemacht. Da ging es genau um die Frage, darf eine Projektleiterin entscheiden, dass drei Teams auf einem Modul arbeiten? Und die Antwort ist zusammengefasst, aus meiner Sicht ja, weil es kann eben sein, dass ich mit vielen Menschen versuche, noch eine Deadline hinzubekommen. Und das ist eine Sache, die eine Projektleiterin aus meiner Sicht auf jeden Fall entscheiden können sollte. Und das andere ist, dass die Auswirkung dieser Maßnahme, wenn ich halt drei Leute jetzt zum Beispiel auf dem, drei Teams zum Beispiel auf den Bestellprozess schicke, die Auswirkungen davon sind gar nicht so trivial erkennbar. Denn nach Conway's Law bekomme ich dann entweder drei Module, weil eben diese Teams stark miteinander kommunizieren, intern, aber nicht so viel extern. Und dann werden irgendwie drei Module entstehen, vielleicht technische UI, Backend, irgendwie sowas, vielleicht Teile innerhalb des Bestellprozesses, der erste Teil und dann kommt halt der nächste Teil, den halt ein zweites Team macht, was auch immer. Das heißt, die Konsequenzen davon sind gar nicht so trivial erkennbar. Bedeutet aber, dass irgendwie diese Stellschraube mit den Teams schon nicht mehr ganz unter unserer Kontrolle ist. Und da, also dazu habe ich eine Episode gemacht, zu diese Organisation und Architektur, ein Beispiel-Episode, verlinke ich auch nochmal, wo ich das irgendwie im Detail diskutiere. Und dann gibt es irgendwie als drittes Thema die Geschichte mit der Business-Funktionalität, wo ich also sage, das Team ist verantwortlich für eine bestimmte Geschäftsfunktionalität. Und das ist jetzt auch wieder etwas, wo ich als Architekt in typischerweise nur sekundären Einfluss habe. Und das kann manchmal halt ganz, ganz, wie soll ich sagen, ganz schwierig werden. Also ich habe ein Beispiel, wo es ein Team geben sollte für Kundenbindung, ein Team für Kundengewinnung. Das sind ja sinnvolle Teamaufgaben. Das ist ein Business-Sinn. Ich kann irgendwie sagen, liebes Team, sorgt halt dafür, dass wir mehr Kunden haben. Liebes Team, sorgt halt dafür, dass Kunden bei uns bleiben. Das kann ich irgendwie auch perfekt messen. Ich habe keine Ahnung, wie diese Teams halt in einem System einen begrenzten Teil der Software nur ändern können sollen. Also, was ich versuche zu sagen ist, ich kann jetzt sagen, diese fünf Personen haben die Aufgabe dafür zu sorgen, dass wir halt mehr Kunden gewinnen. Aber ein Modul denen zuzuordnen, finde ich ganz schwierig, weil ich erwarten würde, dass sowas wie Benutzerfreundlichkeit zum Beispiel dazu führt, dass man Kunden gewinnt. Irgendwelche anderen Dinge, die halt in der Software passieren, aber die sind wahrscheinlich irgendwie quer verstreut. Und das heißt, ich kann das jetzt nicht in einem Modul identifizieren. Und dasselbe gilt, glaube ich, für Kundenbindung. So, und an der Stelle habe ich jetzt als Architekt für diese dass diese drei Sachen sozusagen gleich sind. Also ein Team, ein Modul, ein Geschäftssinn irgendwie mehr oder minder verloren. Denn ich müsste jetzt eigentlich an dem Geschäftssinn der Geschäftsaufgabe dieser Teams irgendwie drehen. Und das ist etwas, was ich vielleicht eben nicht wirklich kann. So, weil das eben nicht eine originäre Architekturaufgabe ist. Anderes Beispiel war etwas, wo ein Ziel des Projektes war, als ersten Schritt zu ermöglichen, dass man ein Produkt bestellen, liefern und zurückgeben lassen kann. Also sozusagen quer einmal durch. Und das ist als erste Mission ein bisschen schwierig, weil, also das bedeutet, ich muss halt irgendwie sozusagen alle Funktionalität haben, nicht? Ich muss halt tatsächlich alle Funktionalität haben. Ich kann die einzelnen Funktionalitäten zwar reduzieren, weil ich eben nur ein Produkt, eine Art von Produkten halt verkaufen können muss, aber für sowas wie eine Legacy-Migration ist das vielleicht irgendwie nicht so die beste Idee. Eigentlich würde ich mir dort eher wünschen, dass man eben sagt, okay, ich habe halt diesen Bestellprozess oder so, weil auch hier ist es wieder so, dass die Mission quer liegt und das bedeutet, ich muss ganz viele Module ändern, ich muss ganz viele Module deployen und so weiter und so weiter. So, das bedeutet jetzt, also nicht die Frage ist ja, wie mache ich das mit der Architekturarbeit bei solchen großen Teams, bei diesen größeren Aufgaben. Und was ich hier versuche zu sagen ist, ich habe ein Ziel, ich würde das als Architekturziel definieren, ein Team hat eine Geschäftsfunktionalität, einen Geschäftssinn, die sich in einem Modul niederschlägt. Ich kann das aber aus meiner Perspektive oder ich kann das als Architekt nur begrenzt beeinflussen. Ich kann halt sagen, so sind die Module geschnitten. Aber wenn mir jemand sagt, das ist die Geschäftsfunktionalität, die halt ein Team implementieren muss, nicht Kundengewinnung, dann werde ich das nicht schaffen, das auf ein Modul zu begrenzen, weil das ist einfach nicht möglich, das System so zu schneiden. Und das kann ich auch nur begrenzt beeinflussen. Also habe ich dort eine Herausforderung. Und da kann man jetzt irgendwie sagen, warum erzählst du das? Ja, ich erzähle das deswegen, weil unser Ziel halt ist, dass wir möglichst wenig miteinander kommunizieren, um dafür zu sorgen, dass wir eben die Organisation möglichst gut skalieren können. Wenn wir viel kommunizieren, wird das halt sehr schwierig und im Extremfall haben wir halt diesen Zusammenbruch von Kommunikation, von dem halt Conway gesprochen hat. Also muss ich die Voraussetzung dafür schaffen, dass wenig kommuniziert wird und das kann aber etwas sein, was ich alleine nicht auf die Reihe bekomme. Und das bedeutet halt, ich will eigentlich eben diese autonomen Teams enablen durch die Softwarearchitektur. Und das ist auch gleich das nächste Thema. Ich kann das durch eine, also wenn ich es hinbekomme zu sagen, ein Team ist verantwortlich für eine Geschäftsfunktionalität, die ist in einem Modul, also wenn das tatsächlich so gegeben ist, dann habe ich nur die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass wenig kommuniziert und koordiniert wird. Es kann trotzdem sein, dass jemand sagt, nee, die Teams dürfen irgendwie Dinge nicht alleine entscheiden. Und das müssen halt immer übergreifende Leute entscheiden. Und das hängt zum Beispiel vielleicht zusammen mit solchen Sachen wie irgendwie Vertrauen und selbstständige Arbeit. Das heißt also, dort ist irgendwie das nächste Problem, wenn ich sozusagen die Leute nicht arbeiten lasse, dann bricht mir eben auch diese, dann werde ich halt überflüssigerweise kommunizieren und habe da irgendwie auch ein Problem. Das heißt also, Vertrauen ist irgendwie auch ein Thema. Und dann sind wir da sozusagen einen Schritt weiter. Gut, der Martin Egli fragt gerade, ist ein Enterprise-Architekt ein Mitspieler? Wie ist das Zusammenspiel? Genau, und das ist auch tatsächlich die nächste Frage, die der Daniel sozusagen gestellt hat, nämlich welche Rollen und Hierarchien haltet ihr für zeitgemäß Enterprise-Architekt, Integration-Architekt und so weiter. Und ich bin, also erstmal würde ich jetzt sagen, das, worüber wir reden, ist im Scope ein Projekt in einer IT-Organisation. Also ich baue jetzt das E-Commerce-System neu, das CRM-System neu, was auch immer. Und das ist meine Aufgabe, die ich jetzt habe. Das bedeutet im Umkehrschluss, neben mir gibt es andere Projekte, andere Softwaresysteme, die halt, mit denen ich halt irgendwie zusammenarbeite und um die sich halt irgendwie andere Leute kümmern. Nicht? Also Scope wäre ein System, Das ist etwas, was halt in einer Projektorganisation drin ist. Da sind halt mehrere Teams jetzt dran beteiligt und es gibt neben mir andere Systeme, um die sich halt andere Leute kümmern. So, und jetzt ist eben die Frage, also habt ihr beide irgendwie gestellt, was ist eigentlich die Aufgabe von der Enterprise-Architektin? Und Enterprise-Architektin, würde ich behaupten, arbeiten dann sozusagen über mir, weil die koordinieren sich halt darum, die oder kümmern sich darum, die Systeme auf Ebene des Unternehmens zu koordinieren. Das heißt also, deren Herausforderung ist jetzt zu sagen, wir haben in diesem Unternehmen ein E-Commerce-System, wir haben CRM, wir haben ERP, wir haben, was weiß ich, was da noch irgendwie alles rumfliegt. Und das versuchen wir jetzt zu koordinieren und halt irgendwie weiterzuentwickeln, strategisch weiterzuentwickeln und vielleicht auch bestimmte Eigenschaften dort umzusetzen. Also ich möchte halt vielleicht irgendwelche Security Policies umsetzen oder ich möchte halt irgendwelche anderen weiteren Dinge halt haben. Damit ist das eine andere Ebene und damit geben die mir sozusagen einen Rahmen vor. Das heißt also, die würden mir jetzt irgendwelche vielleicht strategischen Entscheidungen halt vorsetzen, würden dann sagen, okay, wir arbeiten ja halt mit Amazon Cloud oder mit Google Cloud, weil das ist eben so, dass, da haben wir halt eine Beziehung zu dem Unternehmen oder wir benutzen halt irgendwie Oracle und oder nicht. Also wir haben halt da Security-Standards, du musst halt bestimmte Dinge irgendwie tun und das geben die mir halt irgendwie vor. Gleichzeitig können sie mir halt helfen, weil sie mir halt sagen können, mit welchen anderen Leuten ich halt sprechen muss und was sozusagen im Gesamtkontext meine Aufgabe ist. Damit sind die für mich sozusagen hierarchisch übergeordnet im Sinne der Architektur. Sollte ich vielleicht auch nochmal kurz erläutern. Nee, beziehungsweise das erzähle ich gleich nochmal. Das heißt also, die habe ich irgendwie in gewisser Weise über mir. So, dann haben wir halt als nächstes diese Schicht von übergreifenden ArchitektInnen, die also sich jetzt darum kümmern, die Architektur des Gesamtsystems zu definieren. Und dann habe ich irgendwelche Architekten in den Teams, die also für ein Team Architektur vorgeben und da halt irgendetwas tun. Das sind alles Rollen. Eigentlich bedeutet das halt, dass irgendwelche Personen irgendwelche Entscheidungen treffen, Entscheidungen, die das gesamte System beeinflussen oder eben eines der Teile, für die ein Team jeweils verantwortlich ist. Das bedeutet, es können unterschiedliche Leute zu unterschiedlichen Zeitpunkten sein. Also sprich, irgendeine Entwicklerin trifft vielleicht auch eine Entscheidung und sagt halt, wir benutzen halt, weiß ich nicht, diese Datenbank oder wir benutzen nicht auf diese Art und Weise, lösen wir halt das Problem, dass wir halt möglicherweise SQL Injection haben, also eine bestimmte Art von Angriffen halt abwehren. Und das ist halt in gewisser Weise auch eine Architekturentscheidung, weil sie eben dem Qualitätsziel Sicherheit zugutekommt. Und das bedeutet, dass unterschiedliche Personen auf unterschiedlichen Ebenen zu unterschiedlichen Zeiten Architekturentscheidungen treffen, sodass es halt nicht so ganz klar ist, wer eigentlich diese Architektinnen sind. Das sind eben Rollen, nicht? Wechselt sich halt über die Zeit ab. So, und das sind Ebenen. Also ich habe ja von der Hierarchie gesprochen. Das heißt, Enterprise-ArchitektInnen definieren, wie Systeme miteinander arbeiten. Die Leute, die übergreifende Architektur machen, definieren, wie innerhalb dieses Systems Teile miteinander sprechen. Und die Leute in den Teams definieren Entscheidungen für diese Teams. Und hier ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass das halt nicht impliziert, dass jetzt Enterprise-Architekten die besseren SystemarchitektInnen sind, sondern sie haben eine andere Ebene. Das heißt, die sagen halt, als Gesamtunternehmen haben wir folgende Herausforderungen. Das bildet sich so auf die IT-Landschaft ab. Nicht? Also, weiß ich nicht, wir haben halt das E-Commerce-System hindert uns halt daran, weil es halt nicht besonders benutzerfreundlich ist und auch nicht besonders wartbar ist, hindert uns halt daran, weiterhin kompetitiv zu sein. Und das bedeutet, wir müssen das halt irgendwie neu bauen. So, das ist halt etwas auf dieser Gesamtebene. Die sagen also, eine Priorität ist halt irgendwie dieses System. Dann gibt es einen Systemarchitekt, der erbt jetzt davon, dass offensichtlich eben Benutzerfreundlichkeit und Wartbarkeit irgendwie Qualitätsziele sind. Die muss halt irgendwie umsetzen. Dann gibt es halt irgendeinen Menschen, der sich jetzt um das Bestellsystem kümmert. Und der hat dann irgendwie ein Set von Herausforderungen für dieses Bestellsystem, würde diese Sachen halt irgendwie entscheiden und kriegt halt eben entsprechend von den übergreifenden Architekten auch ein paar Sachen mit. Auch hier nochmal der Hinweis, eigentlich sollten Leute möglichst autonom handeln. Und das bedeutet, es ist jetzt irgendwie so eine mediumgute Sache, wenn sich sozusagen die Ebenen versuchen irgendwie zu kontrollieren. Und ich finde, das macht halt auch keinen Sinn, nicht? Also Enterprise-Architektin, die jetzt irgendwie Systemarchitektin versuchen zu erklären, wie sie halt diese Systeme bauen sollen, macht irgendwie wenig Sinn, ist eine andere Expertise und umgekehrt, das muss irgendwie kollaborativ sein. Und ich muss es halt möglichst autonom machen. Wenn ich möglichst wenig miteinander sprechen muss, dann wird es halt deutlich produktiver. Es gibt noch aus meiner Sicht da ein weiteres Thema, das ist diese Geschichte mit der Beraterrolle. Also unser Ziel ist es ja, gemeinsam zu gewinnen. Das heißt, wir wollen halt ein Unternehmen haben, das halt am Marktplatz gut dasteht. Deswegen wollen wir halt eine gute Enterprise-Architektur haben. Wir wollen Systeme bauen, die halt irgendwie toll sind. Und die Leute in den Teams wollen eben auch ihren Teil dazu beitragen. Das bedeutet, es gibt halt so eine Unterstützung. Und das ist, glaube ich, auch etwas. Also ich selber definiere mich ja auch als Architekturberater. Aber jemand, der jetzt Enterprise-Architekt ist oder übergreifender Systemarchitekt, kann durchaus eben anderen Leuten auch beratend zur Seite stehen, aber eben beratend, nicht? Und das funktioniert auch nur dann, wenn die Expertise dazu passt. Wir müssen gleich nochmal darüber reden, wie wir diese Menschheit koordinieren. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, der da, glaube ich, noch eine Rolle spielt, ist, auf allen Ebenen müssen diese Personen wissen, was muss das Projekt eigentlich leisten. Da gibt es ja genau dieses Thema mit den Qualitäten, haben wir an vielen Stellen diskutiert. Also ich habe jetzt gerade zum Beispiel gesagt, Benutzerfreundlichkeit und Wartbarkeit sind irgendwie die Ziele. Das muss irgendwo klar sein und das muss man irgendwie herausgefunden haben. Und ich erwarte eigentlich auch, dass die alle idealerweise wissen, wo die technischen Risiken sind und wie sie mit denen halt irgendwie umgehen sollen. Und außerdem würde ich halt erwarten, dass diese Rollen alle sehr kommunikationsintensiv sind. Also es geht ja darum, dafür zu sorgen, dass eben dieses große Team oder eben die gesamte IT-Organisation im Fall von Enterprise-Architekten gemeinsam irgendetwas auf die Reihe bekommt. Und das kann eigentlich nur funktionieren, wenn ich dafür sorge, dass eben die Kommunikation funktioniert. Und das bedeutet, ich muss halt rumlaufen und mit irgendwelchen Leuten reden, Informationen aufnehmen, Vorschläge machen und so weiter und so weiter. Gut, als Manifestation dieser Hierarchie, also dieser unterschiedlichen Ebenen, gibt es halt insbesondere dieses Konzept von Mikro-Makro-Architektur. Makroarchitektur, Dinge, die ich sozusagen vorgebe. Dafür gibt es auch noch eine eigene Episode, die habe ich mir auch verlinkt. Und da gibt es so, glaube ich, zwei grundlegende Möglichkeiten. Ein stärker kontrollierender Ansatz, der irgendwie sagt, das sind die Dinge, die ihr machen müsst. Also als übergreifender Architekt sage ich, die einzelnen Teams, also beispielsweise der Bestellprozess, müssen jeweils einen Docker-Container liefern. Das ist halt etwas, was sie machen müssen. Sprich, das dürfen sie halt eben nicht ablehnen, so etwas zu tun. Und der Sinn davon ist, dass ich dadurch einen einheitlichen Betrieb hinbekomme und eben überhaupt garantiere, dass das halt auf der Infrastruktur funktioniert. Können weitere Sachen sein, nicht irgendwelche Security-Regeln, die man beachten muss, was auch immer. Und dann haben auf der anderen Seite die Architektin auf den niedrigeren Ebenen Freiheiten, irgendwelche Dinge selber zu entscheiden. Also ich könnte denen zum Beispiel sagen, okay, welche Programmiersprache ihr benutzt, ist euer Problem. So, und dafür gibt es eben diese Episode Mikro-Makro-Architektur, da habe ich das irgendwie auch nochmal diskutiert. Nicht? Man kann eben tatsächlich darüber diskutieren, ob man halt diese Entscheidung für die Programmiersprache freigeben will oder nicht. Offensichtlich impliziert das Kommunikation. Ich muss also die Makroarchitektur kommunizieren hin zu den Teams. Und wenn ich jetzt irgendwie sage, welche Programmiersprache ich benutze, ist halt egal, dann bedeutet das halt, dass ich dort keinen weiteren Kommunikationsbedarf habe, sondern die Leute halt irgendwie autonom sind und das halt einfach entscheiden können. Es gibt diesen anderen Ansatz, der irgendwie eher so sagt, das sind so Lösungshinweise. Nicht? Also da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, also wir haben hier insgesamt in unserem System dieses Problem mit der Skalierbarkeit Und du kannst das unterschiedlich lösen. Also du kannst es halt lösen, indem du zum Beispiel horizontal skalierst, also mehr Maschinen irgendwie aufstellst. Du kannst vertikal skalieren, also du kannst irgendwie sagen, ich stelle eine größere Maschine hin. Du kannst sagen, dass du ausfällst, wenn die Last besonders hoch ist und so weiter und so weiter und so weiter. Und das ist aber eher ein beratender Ansatz, der irgendwie sagt, du hast bestimmte Herausforderungen, Skalierbarkeit. Hier sind verschiedene Lösungsoptionen. Das ist etwas deutlich anderes. Ich kann halt auch nicht so richtig kontrollieren, ob man sich dann daran sozusagen hält, sondern da setzt man halt darauf, dass die Leute jetzt selber erkennen, welche Probleme sie haben und wie sie halt lösen sollen. Das ist aber jetzt eben genauso eine Manifestation der Skalierung, nicht? Ich sage halt, bestimmte Entscheidungen sind eben auf Mikroarchitekturebene zu fällen. Und dadurch habe ich eine höhere Autonomie und dadurch muss ich weniger kommunizieren. Das heißt, ich muss jetzt nicht irgendwie mit der gesamten Mannschaft zusammensitzen und Entscheidungen fällen, sondern Entscheidungen können eben auf einer niedrigeren Ebene gefällt werden. Und dafür ist genau Mikro-Makro-Architektur ein Enabler. So, das führt jetzt zu der Frage, also wie funktioniert denn das jetzt überhaupt insgesamt mit der Kommunikation? Also, und genau, da hatte der Daniel irgendwie auch gefragt, also wie ist denn das, wie erfolgt die Kommunikation, wie erfolgt die Zusammenarbeit mit den SoftwareentwicklerInnen, zum Beispiel über COPS-Gilden und oder Architekturarbeit. Ich würde mir auf jeden Fall irgendwo ein Forum schaffen, bei dem ich halt das Thema Architektur diskutieren kann. Ich würde erwarten, dass die Leute aus den Teams dort mit Leuten aus der übergreifenden Architektur zusammenarbeiten können, um halt irgendwelche Architekturentscheidungen zu treffen. Und ich würde eben auch dort so ein Unterstützungsangebot anbieten. Ich hatte es vorhin gesagt, entweder durch solche Tipps, wie sie in der Makroarchitektur drin sind, oder eben dadurch, dass man sagt, wenn ihr Probleme habt, kommen gerne irgendwelche Leute, um euch dort irgendwie zu helfen. Und ich glaube, für so Architekturfragen würde ich das auf jeden Fall tun. Ich würde versuchen, sowas zu etablieren wie, man trifft sich einmal in der Woche und jedes Team schickt dann jemanden hin und es gibt dann halt eine Agenda, wo irgendwie Dinge durchdiskutiert werden. Ich würde auf der anderen Seite aber auch davon ausgehen, dass es schlau ist, mit Leuten one-on-one zu sprechen. Ich habe ja auch diese Episoden gemacht zum Thema Crew Resource Management. Und das ist ja eine Lehre aus Crew Resource Management ist eben, dass Leute oft nicht proaktiv sagen, was eigentlich ihr Problem ist. Und deswegen ist sowas wie die auf die Leute aktiv zugeben, mit denen wir aktiv sprechen, das ist, glaube ich, irgendwie noch ein zusätzliches Ding, was ich halt tun würde. Und ansonsten würde ich dort. Eigentlich ist das eine Fortsetzung von Autonomie, den Leuten die Möglichkeit geben, irgendwelche Communities zu schaffen, wo sie halt bestimmte technische Probleme diskutieren. Also sowas wie beispielsweise nicht, wie machen wir eigentlich Frontend-Technologie? Da geht es dann vielleicht um sehr technische Themen, also welche Frameworks benutzen wir, was gibt es da überhaupt an neuen, tollen Frameworks, solche Geschichten. Aber auch zum Beispiel solche Geschichten wie Betrieb. Ich habe in einem Projekt gesessen, da hat sich dann tatsächlich so eine Community gebildet aus Leuten aus dem Betrieb, aus Leuten aus der Softwareentwicklung. Und die haben sich irgendwie auch regelmäßig zusammengesetzt und haben irgendwie so Werkzeuge gebaut. Und das ist halt super, wenn man da, insbesondere ist das super, wenn man nur daneben stehen muss und sagen muss, toll, dass ihr das tut, bitte weitermachen. Und dafür kann man aber eben proaktiv diese Foren schaffen. Also was ich versuche zu sagen ist, ich muss da vielleicht gar nicht inhaltlich so stark arbeiten, sondern ich kann irgendwie sagen, wir sehen da irgendwie eine Herausforderung, setzt euch doch mal zusammen und löst diese Herausforderung. Hier ist das Forum, wo ihr es machen könnt. Also eine Community anstoßen, auch hier wieder mit den Personen sprechen, die halt dafür verantwortlich sind oder von denen man halt glaubt, dass sie dort etwas sagen können. Ich habe das Gefühl, Frontend funktioniert nicht so gut. Ich diskutiere mit ein paar Leuten, die halt, von denen ich halt glaube, dass sie halt im Bereich Frontend etwas zu sagen haben und halt eine interessante und gute Meinung haben. Und dann sage ich halt, okay, lass uns doch irgendwie schauen, dass wir da irgendwie so eine Community hinbekommen. Und dann löse ich darüber potenziell irgendwelche Probleme, die halt dort existieren, nicht? Frontend-Probleme oder solche Geschichten. der Punkt dabei ist, ich bin, also es gibt ja sozusagen zwei Ebenen, auf denen ich jetzt agieren kann. Die eine Ebene ist, dass ich mich hinstelle und sage, ich löse das jetzt mal kurz selber und ich entscheide das. Die andere Ebene ist, dafür zu sorgen, dass die Leute es selber können. Und dafür ist eben zum Beispiel eine Kommunikationsbasis zu schaffen und Leute einzuladen, dort miteinander in Austausch zu treten, ist, glaube ich, dafür eine Voraussetzung. Man muss dann damit leben, dass die halt irgendwie autonom Entscheidungen treffen, die man vielleicht nicht ganz so gut findet, aber die muss man dann bis zu einem gewissen Maße laufen lassen, bis sie eben tatsächlich projektgefährdend sind. Da muss man da sicherlich einschreiten. Was ich versuche zu sagen ist, ich würde im Sinne von dieser Autonomie würde ich eher versuchen zu sagen, löst ihr das mal. Hier ist halt eine organisatorische Maßnahme, die dafür sorgt, dass ihr das halt irgendwie gemeinsam löst, als dass ich mich hinstellen würde und sagen würde, ich entscheide das jetzt selbst und ich löse dieses Problem selbst. Und das ist eben für mich eben auch ein Teil von Selbstorganisation. Bei der übergreifenden Architektur, ich hatte ja von dieser Rolle gesprochen als übergreifende Architekten. Irgendjemand muss jetzt sowas wie Makroarchitektur definieren, muss also sagen, das gesamte System, wir benutzen Kubernetes, die einzelnen Teams werden jetzt Docker-Container auf Kubernetes deployen. Und wir machen das eben nicht so, dass wir sagen, wir benutzen die Amazon-Cloud und jeder darf halt irgendeinen Cloud-Service benutzen, Serverless oder Kubernetes, sondern wir benutzen halt Kubernetes. So, das ist ja eine Makroarchitekturentscheidung. Und da ist irgendwie die Frage, wer entscheidet das eigentlich? Und die hat wieder sowas mit diesen Ebenen zu tun, nicht? Also das heißt, Enterprise-Architektur wird mir wahrscheinlich da einen Input geben wollen, aber die werden es vielleicht nicht entscheiden. Also vielleicht sagen die nur, wir benutzen halt Amazon Cloud, ob ihr jetzt Kubernetes benutzt, könnt ihr, müsst ihr aber nicht. So, und dann ist eben die Frage, wie kriege ich in diesem Projekt diese Makroarchitekturentscheidung überhaupt hin? Wer ist daran beteiligt? Und ich glaube, es ist klar, das sollte halt ein Ergebnis von dem sein, was ich vorher diskutiert habe, dass es überhaupt nicht schlau ist, sich hinzustellen und zu sagen, ich entscheide das mal kurz und das wird irgendwie so oder so sein, sondern ich erbringe eigentlich eine Dienstleistung für die Teams. Also ich sage den Teams halt, das ist die Art und Weise, wie wir hier dieses oder jenes machen wollen, nicht? Also wir machen halt irgendwie Kubernetes oder so und das sollte euch halt unterstützen. Das sollte etwas sein, womit ihr halt gut zurechtkommt. Und das bedeutet, ich würde sowieso mit den Teams auf jeden Fall zusammenarbeiten, dort mit den Architektinnen zusammenarbeiten und das halt irgendwie auch vorab kommunizieren, mir Feedback einholen, die Entscheidung revidieren und so weiter. Dennoch entscheidet ja irgendjemand. Und ich habe halt das Gefühl, dass es da häufig so ist, dass man das Gefühl hat, naja, also die Leute aus den Teams müssen es halt sozusagen entscheiden. Nicht? Also ich habe ja schon gesagt, es gibt so eine Community of Practice, mindestens für Informationsaustausch, die können das jetzt vielleicht entscheiden, weil da mit Leute aus den Teams drin sind. Dann gibt es vielleicht noch ein paar Leute, die halt übergreifende Architektinnen spielen. Dann ist vielleicht noch die Enterprise-Architektur drin und dieses Gremium insgesamt entscheidet das. Die zu hören macht sehr viel Sinn. Ob sie es entscheiden, weiß ich nicht. Und da kann man, glaube ich, auch genauso gut sagen, es gibt halt einige Architektinnen oder einen Architekten, der halt für das Gesamtsystem diese Entscheidung trifft, in enger Absprache mit den Teams. Und der Vorteil, wenn das halt eine Person ist, ist wieder weniger Kommunikationsaufwand, nicht? Also ich muss mich jetzt nicht hinstellen und muss halt sagen, wir sitzen halt zusammen mit 15 Personen oder so und entscheiden halt irgendwelche Dinge, sondern wir können das halt mit weniger Leuten tun. Wir müssen die Leute alle abholen, wir müssen uns Feedback einholen, aber wir kriegen halt weniger große Meetings und das ist vielleicht irgendwie besser. So, das heißt, diese Frage nicht, wer entscheidet das eigentlich, mache ich dort irgendwie eher eine Community of Practice oder irgendwelche eine Art Rat aus den verschiedenen Teams oder habe ich Architektinnen, die das halt übergreifend machen, das finde ich ist eigentlich eher eine offene Frage, da kann man sich so oder so orientieren. Ich bin tatsächlich mit dem, was ich erzählen wollte, so ein bisschen durch. Ich gucke noch mal, ob ich etwas übersehen habe. Genau, ich glaube, das ist eigentlich relativ vollständig. Es ist halt insbesondere so, dass es eben diese Vielzahl von anderen Episoden gibt, die sich halt kümmern um verschiedene Teilaspekte, also nicht die Rolle Softwarearchitekt, das ist zum Beispiel auch etwas, was ich jetzt gerade so ein bisschen angesprochen habe. Diese Geschichte mit der Mikro-Makro-Architektur ist irgendwie eine Geschichte, die ich gerade angesprochen habe. Conway's Law hatten wir Organisation und Architektur, von daher ist das hier vielleicht eher so eine Art Übersichts- oder Intro zu diesem Thema. Und ich also bedeutet halt, dass man, wenn man sich mit dem Thema wirklich beschäftigen will, dass man dann da nochmal intensiver raufgucken sollte an der Stelle. Genau, ich schaue nochmal, ob Fragen da sind. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Nee, das wirkt tatsächlich nicht so. Dann würde ich sagen, genau, vielen Dank fürs Zuhören. Schönes Wochenende schon mal an der Stelle. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich nächste Woche wieder. Ich muss mal schauen, welches Thema ich dann irgendwie mache. Und dann am Mittwoch vor dem grünen Donnerstag, da dann mit Hillel über dieses Thema, sind wir eigentlich Ingenieure, are we engineers, das dann dementsprechend in Englisch an der Stelle. Achso, und genau, weil ich das auch gerade sehe, ist auch jetzt bei YouTube schon, genau, wir können eigentlich den Plan nochmal durchgehen. Dann habe ich am 2.4. Um 18.30 Uhr bin ich bei der Scrum User Group in Karlsruhe und erzähle dort etwas zum Thema Wahrheiten über Softwareentwicklung. Und der Robert macht vorher nochmal einen Talk zum Thema Fighting Agile. Das werden wir live übertragen von Synix in Karlsruhe. Und am 10.5. rede ich mit Alberto Brandolini wahrscheinlich über das Thema Eventstorming. Der ist halt der Mensch, der irgendwie Eventstorming sich mal überlegt hat. Und am 29.5. mit Vaughn Vernon, der hat diverse Bücher geschrieben rund um das Thema Domain-Driven Design. Ich denke, das wird auch so ungefähr das Thema sein. Das sind also so die Dinge, die da erstmal auf der Agenda stehen. Dann würde ich sagen, da ist noch eine Frage von dem Martin Igli. Bringt TOGAF für den Softwarearchitekten etwas? TOGAF ist ein Framework für Enterprise-Architektur. Und damit ist das für mich ein Thema, mit dem ich mich ehrlich gesagt nicht ernsthaft beschäftigt habe bisher. Einfach deswegen, weil das halt eine andere Ebene ist, nicht? Also die Frage, welche Systeme habe ich im Unternehmen, wie arbeiten die zusammen, wie kriege ich meine Business-Strategie mit diesen IT-Systemen zusammen, das ist nicht mein typisches Thema. Ich bin halt eher auf einer Systemarchitekturebene zusammen. Für dieses Thema rund um Enterprise-Architektur ist das so ein bisschen Standard. Also das, was man da irgendwie typischerweise macht und deswegen vermutlich eben auch hilfreich. Man sollte vielleicht auch nochmal dazu sagen, Enterprise-Architektur hat halt andere Themen, nicht? Also das ist halt zum Beispiel auch so ein Thema wie Standardisierung, durch das ich halt irgendwie Geld sparen kann. Und das ist etwas anderes als das, was ich bei Individualsoftwareentwicklung halt oft erlebe. Individualsoftwareentwicklung gewinnt dann, wenn ich halt eine genau passgenaue Lösung baue, die hat dadurch, dass sie genau das Businessproblem löst, einen Vorteil generiert. Und sowas wie, also Enterprise-Architektur-Probleme sind immer auch die Frage, nicht? Ich habe irgendwie hier 1000 PCs stehen, also wirklich 1000 PCs, die muss ich halt kostengünstig betreiben. Das ist irgendwie auch ein, oder ich habe 1000 Server und das ist irgendwie auch ein Enterprise-Architektur-Thema, wo ich dann irgendwie Standardisierung oder sowas betreiben muss. Und das ist, glaube ich, ein ganz anderes Thema. Oder ist ganz sicher ein ganz anderes Thema als Individualsoftwareentwicklung. Gut, genau, dann stand hier noch tolle Episode. Vielen Dank fürs Adressieren der Fragen. Sehr gerne und vielen Dank für die Inspiration. Und dann würde ich jetzt aber tatsächlich sagen, schönes Wochenende bis dahin. Und wir sehen uns dann bei einer der anderen Veranstaltungen. Bis dahin.